Ja, wenn wir den Gedanken von vorhin nochmals aufnehmen, dass der, der ohne Sünde ist, stirbt und der, der Sünde hat, freikommt, so ist das, wir haben es schon gehört, ziemlich ungerecht, unfair. Situationen, die unfair sind, die ungerecht sind, die lassen uns meistens nicht kalt. In uns ist irgendwie so der Drang, vielleicht kennst du das, der Drang zum Ausgleichen da. Wir sehen einen Menschen, der unfair behandelt wurde und wünschen ihm, dass das Schwere, was er erlebte, durch Gutes wieder ausgeglichen wird. Oder wir werden beschenkt und machen uns darüber Gedanken, wie wir das ausgleichen können, was wir zurückgeben können. Vor einigen Jahren in meinem Theologiestudium merkte ich plötzlich, dass schon seit einigen Monaten Freunde von mir einfach Geld auf mein Konto einbezahlt haben. Und da dachte ich, wow, super. Habe mich bei ihnen sofort gemeldet und habe das ihnen gesagt. Und sie sagten, ja, hast du es auch schon gemerkt. Und sie sagten dann, hey, brauchst du einfach für das, was du brauchst oder für das, was du gut findest. Und für mich war das zuerst sehr ungewohnt. Ich dachte, was kann ich ihnen geben, wie kann ich das ausgleichen? Sie müssen das ja nicht tun, sie haben es trotzdem getan. Aber es war nicht nötig, das auszugleichen. Es war auch nicht ihre Erwartung und es war auch nicht machbar, das irgendwie auszugleichen. Und vielleicht weißt du von dir selbst, dass du manchmal so möglichst alles irgendwie ausgleichen willst, dass es stimmt und dass man etwas zurückgegeben hat, dass das Gleichgewicht wieder vorhanden ist. So angetrieben von so einem, ja vielleicht gerechten Denken, das einfach den Ausgleich immer wieder herstellen will. Aber es gibt Situationen, die uns in eine Spannung versetzen, in der wir nichts tun können. Und Karfreitag setzt uns genau in so eine Spannung. Nur, dass diese Spannung um ein weiteres, spannungsreicher und größer ist. Jesus, der Sohn Gottes, der ohne jegliche Sünde und Schuld war und ist, stirbt am Kreuz, damit wir Menschen trotz all unserer Schuld und Sünde freigesprochen werden. Und heute stellen wir uns bewusst in diese Spannung hinein und halten es ein bisschen aus. Denn Gott handelt in erster Linie für dich. Er handelt für dich, ohne dass du auch nur das Geringste tun, dafür tun oder dagegen tun kannst. Und wir steigen zuerst ein mit der Situation, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dann gehen wir von dieser Situation werfen wir den Blick auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir lesen gemeinsam Johannes 13, ich lese die Verse 1 bis 5, Johannes 13, 1 bis 5 und ihr habt da vorne einfach einen Ausschnitt auf der Folie. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. Er stand vom Tisch auf, Also Jesus stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab, band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Hast du schon mal eine Fußwaschung miterlebt? Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es in einer Kirche oder in einer anderen Gemeinde oder hier mal angeboten wurde. Wir werden heute jetzt keine Fußwaschung machen, aber in unseren Gedanken ist es, dass vielleicht auch in der nächsten Zeit gegen den Sommer mal unter der Woche durchzuführen. So eine Fußwaschung, wie sie auch Jesus mit den Jüngern praktiziert hat. Einander die Füße waschen, das ist ein Ausdruck einer sehr zutiefst dienenden und demütigen Haltung. Und damals, als die Jünger die Füße gewaschen wurden von Jesus selbst, war das eigentlich eine Aufgabe von Dienern, die das gemacht haben vor dem Essen. Und es kam nur selten vor, dass Gleichgestellte sich gegenseitig die Füße gewaschen haben. Und wenn das geschah, wenn diese Ausnahme eintraf, dann war das ein Zeichen von einer tiefen Liebe zueinander. Man war unterwegs den ganzen Tag, vielleicht auf staubigen Straßen, und legte sich dann an den Tisch. Und ich hätte die Gesichter gerne mit angesehen, die die Jünger gemacht haben, als Jesus aufstand, sich das Leinentuch umband, das Becken mit Wasser füllte, sich niederkniete und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Mit der Fußwaschung symbolisiert Jesus zum einen sein Handeln an uns. Zum anderen dient es uns auch als Vorbild dafür, dass die Demut im Miteinander. Aber wir bleiben heute ganz bewusst bei dem stehen in dieser Spannung, was Gott an uns und für uns tut. Und als Jesus dann zu Petrus kam, um an Petrus die Füße zu waschen, ich habe das hier. Dann geht es so weiter, ab Vers 6 bis 11. Als Jesus zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Wenn Gott an uns handelt, ist es für uns manchmal schwierig zuzulassen. Kennst du das? So, es übersteigt unseren Verstand, dass es einen Gott gibt, der sich niederkniet und uns Menschen die Füße wäscht. Das geht irgendwie nicht auf. Wenn wir Menschen uns einen Gott vorstellen, dann denken wir vielfach an einen unannahbaren, kraftvoll mächtigen Herrschergott, einen Gott, den wir irgendwie zufriedenstellen müssen, zufriedenstellen können, um ihn dann vielleicht auch, wenn er gut gelaunt ist, für unsere Pläne zu gebrauchen. Und es gibt massenhaft Beispiele dafür, für so ein Gottesbild in Religionen, in Glaubensrichtungen hier auf der Welt. Aber was wir uns nicht vorstellen können, ist ein Gott, der sich ohne unseren Verdienst und aus eigenem Willen dazu entscheidet, uns zu dienen. Und genau das passiert hier durch Jesus Christus. Ich kann die Reaktion von Petrus nachvollziehen. Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Nie im Leben lass ich meine Füße von dir waschen. Wenn schon, dann wäre es ja umgekehrt. Gott übersteigt aber unser Denken und unsere Vorstellung. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Lass diesen Satz mal ganz langsam durch deinen Kopf und hoffentlich bis ins Herz hinunterwandern. Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. In anderen Worten, wenn ich nicht an dir handle, so wirst du keine Gemeinschaft mit mir haben können. Gemeinschaft mit Gott entsteht nicht aus dem, was ich tue, dass ich etwas mache, sondern zuallererst ist es Gott, der an mir und an dir handelt. Zuallererst ist es Gott. Und das ist ein Prinzip, das wir immer wieder in der Bibel entdecken. Wir haben Gott nicht erschaffen. Gott hat aus freiem Willen sich dazu entschieden, uns zu schaffen, diese Welt zu erschaffen. Wir, was wir gemacht haben, ist uns gegen Gott aufgelehnt. Aber Gott war es, der den ersten Schritt ins Paradies wieder hineinmachte und Adam und Eva suchte. Nicht Abraham hat sich selbst bei Gott irgendwie hervorgetan und gesagt, ich wäre doch ein super Typ, lass deine Pläne mit mir machen, sondern es war Gott, der Abraham und das Volk Israel erwählt hat. Die Jünger waren nicht so gut, dass Jesus dachte, die sind so gut, so perfekt. Also der Einzige, der diesen Jüngern dienen kann, bin jetzt ich. Ich muss ihnen dienen. Sondern Jesus als Sohn Gottes hat sich aus Liebe dazu entschieden, seinen Jüngern und seinen Nachfolgern zu dienen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Situation für die Jünger echt beschämend und auch überfordernd war. Was geschieht hier? Das geht doch nicht. Ich lasse mir doch von Jesus nicht zudienen. Was hat das alles zu bedeuten? Ertappst du dich manchmal auch dabei, selbst tätig zu werden und etwas tun zu wollen, anstatt Gott wirken zu lassen, an dir und durch dich zu handeln? Gott dient uns. Jesus dient seinen Jüngern mit der Fußwaschung. Und das, was Jesus in der Fußwaschung gemacht hat, hat er später auch am Kreuz unter Einsatz von seinem ganzen Leben wiederholt. Jesus hat den dreckigsten aller Dienste getan und alle Sünde ans Kreuz getragen. Und dadurch hat er den tiefgreifendsten und weitreichendsten Dienst erwiesen, den es jemals gab. In Matthäus 20, Vers 28. Spricht Jesus genau Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Auch die Kreuzigung, als Jesus das getan hat, auch die Kreuzigung muss für die Jünger von Jesus eine Überforderung, eine Beschämung und ein Schock gewesen sein. War alles umsonst? Ist jetzt alles zusammengebrochen? Wir haben ihn im Stich gelassen. Wir haben nicht zu ihm gehalten in den letzten Stunden. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was geschieht gerade? Was geht hier ab? Das, was Jesus mit der Fußwaschung symbolisiert hatte und das, was sie gemeinsam auch im Abendmahl gefeiert haben, ist jetzt eingetreten. Jesus dient uns Menschen damit, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Er bezahlt das Lösegeld. Er hat alle Schuld beglichen. Und wenn Jesus das Lösegeld bezahlen muss, so heißt das doch irgendwo auch, dass wir jemandem unterstellt sind. Und ich habe mir überlegt, ja, wir sind so gut darin auch zu sagen, hey, ich bin mein eigener Herr, ich bin niemandem unterstellt, ich bin frei. Und dann hört man vielleicht auch so den Satz hier und dort, ja, wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, dann bin ich nicht mehr frei, dann muss ich mich eingrenzen, dann gibt es so viele Sachen, die mich einengen. Doch das stimmt nicht. Wenn wir nicht im Einflussbereich von Jesus sind, so sind wir im Einflussbereich der Sünde. Und die Sünde zeichnet sich aus, dass sie lebensfeindlich ist, dass sie zerstörerisch ist, dass sie trennend ist, dass sie auslaugend ist. Und entgegen dem sind wir bei Jesus, finden wir Worte des lebendigen und ewigen Lebens. Durch Jesus ist alles erschaffen worden. Bei Jesus finden wir Frieden. Bei Jesus finden wir Ruhe für unsere Seele. Am Kreuz handelt Gott für uns, indem er uns freikauft aus der Macht der Sünde und uns einen Weg eröffnet in die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott. Und veranschaulicht wird das in Matthäus 27, was passierte, als Jesus starb. Und in dem Moment, als Jesus starb, steht in Matthäus 27, ab Vers 51, in diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammer öffneten sich und die Körper vieler verstorbenen Heiliger wurden auferweckt. In dem Moment, als Jesus starb, wurden die Machtverhältnisse auf der Welt, in der unsichtbaren und sichtbaren Welt, im ganzen Universum geklärt. Und das ging an der Welt nicht spurlos vorüber. Wir hatten gestern den Leidensweg nach Golgatha, gestern Abend, und dann kam diese Stelle dann danach auch so zum Gespräch, was war da eigentlich los, als Jesus starb? Das sind ja extrem spannende Verse. Und ich möchte einfach eins, zwei Sachen dazu sagen, was wir hier in Matthäus 27 lesen. Matthäus schreibt hier von realen Vorgängen. Vorhang wird zerrissen, Gräber werden geöffnet, Erde bebte, reale Vorgänge, die aber eine tiefe Bedeutung haben. Zum einen eben der Vorhang zerreißt im Tempel. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte. Dort, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein durfte, um Versöhnung für das ganze Volk zu erwirken. Dieser Vorhang wurde zerrissen von oben bis unten. Der Weg ins Allerheiligste, der Weg in die Gegenwart Gottes war offen, war frei. Gott macht sich nahbar. Dann, die Erde bebte. In der Bibel, wenn wir lesen, dass die Erde auch bebt, wie zum Beispiel beim Volk Israel am Berg Sinai, dann kommt das mit der Gegenwart Gottes. Es zeigt etwas, Gott erscheint mit seiner Gegenwart. Also hier, was hier am Kreuz geschieht und die Erde anfängt zu beben, das zeigt, Gott wirkt durch Jesus am Kreuz und er zeigt sich mit seiner Gegenwart. Er erscheint in seiner Gegenwart. Und dann öffnen sich die Gräber, der Tod ist besiegt. Wenn wir weiterlesen, werden gottesfürchtige Menschen, Heilige, zum Leben erweckt und gehen nach Jerusalem und zeigen sich vielen Menschen. Der Tod ist besiegt und nach der Auferstehung Jesus werden mit nach Jesus auch einige, oder ich weiß nicht wie viele Menschen, sind auferweckt worden vom Tod an Ostern. Und wir können nicht sehr viel Details über diese Verse sagen oder wie sich das genau abgespielt hat. Aber es zeigt sich an diesen Wundern, dass dort am Kreuz nicht einfach ein normaler Mensch gestorben ist, sondern dass Gott selbst, Gottes Sohn, Jesus Christus, sein Leben für die Menschen, für uns, für dich und mich hingegeben hat. Und dass das tiefgreifende Auswirkungen hat auf die ganze Menschheitswelt und Universumsgeschichte. Und im Blick auf die Zukunft sagt Spurgeon, ein etwas schon älterer, vergangener englischer Theologe und Prediger, er sagt zu diesen Versen, diese ersten Wunder, also dass die Erde bebte und Gräber aufsprangen und Tote auferweckt werden, diese ersten Wunder, die im Zusammenhang mit dem Tode Christi geschahen, waren vorbildlich für die geistlichen Wunder, die fortdauern werden, bis er, also Jesus, wiederkommt. Dann schreibt er weiter, steinerne Herzen werden zerrissen. Gräber der Sünde werden aufgetan. Die, welche die Übertretungen und Sünden tot gewesen sind und begraben in Grüften der Lüste und des Bösen, werden lebendig gemacht und kommen hervor aus den Toten und gehen in die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Also er zeigt hier auch eine geistliche Sicht noch auf diese Wunder, die tatsächlich geschehen sind. Das, was am Kreuz geschehen ist, erschütterte die ganze Welt. Der heilige Gott und Schöpfer dieser Welt hat sein eigenes Leben als Lösegeld hingegeben. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er ertrug all das Leiden. Er ließ sich verspotten und schlagen. Er hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das Unvorstellbare ist eingetroffen. Gott gibt sein Leben für seine Schöpfung. Und Jesus Christus diente uns durch seinen Tod am Kreuz damit, dass wir freigesprochen und von aller Schuld abgewaschen in Gottes Gegenwart treten können. Was können wir dafür tun? Nichts. Wie können wir das ausgleichen? Geht nicht. Unmöglich. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Angebot, das wir annehmen dürfen. Ein Angebot, das Jesus mit den Worten zusammenfasst: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und jeder, der an ihn glaubt, soll darum nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kein Weg zu Gott, kein Weg zu Gott führt am Kreuz vorbei. Sie führen alle zum Kreuz. Dort am Kreuz starb der Sohn Gottes für uns Menschen. Dort am Kreuz trug Jesus all unsere Schuld. Dort am Kreuz bezahlt Jesus mit seinem Blut das teuerste Lösegeld der Menschheitsgeschichte. Dort am Kreuz hat Jesus unseren ganzen Dreck und Schlamm der Sünde abgewaschen. Und wir? Wir können einfach mit leeren Händen dastehen. Gott handelt für uns. Und in diese Spannung hinein stellt uns Karfreitag. Ich möchte dir zwei Dinge mit auf den Weg geben, um genau diese Spannung aushalten zu können. Und es sind zwei Wege zum Kreuz. Der erste Weg: gib dein Leben dem Gott, der sein Leben für dich gibt. Vielleicht bist du auf der Suche nach Gott. Oder du hast genug von Forderungen, die wir Menschen im Namen von Religionen oder immer wieder aufstellen. Wie gut sind wir auch darin, Hürden aufzubauen, um möglichst nur die perfekten und uns genehmen Menschen bei uns zu haben in unserem Umfeld. Der Gott der Bibel macht aber den ersten Schritt auf dich zu und baut Hürden ab. Er baut sie ab, damit du in seine Gegenwart hineinkommen kannst. Lege dein Leben in die Hände von diesem Gott. Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben, bevor du überhaupt den ersten Atemzug machen konntest. Er hat es schon getan. Er hat dich gesehen und schon getan. Bei diesem Gott, bei Jesus Christus, ist dein Leben in guten Händen. Der zweite Weg zum Kreuz: auch dein alltäglicher Dreck wird von Jesus abgewaschen. Der Dienst der Fußwaschung findet seinen Höhepunkt in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, an seinem Dienst vom Kreuz. Jesus dient uns, indem er uns Vergebung zuspricht, wenn wir mit dreckigen Füßen vor ihn kommen. Auch wenn wir gerechtfertigt, gerettet, erlöst sind und zu Gott gehören, werden wir immer wieder mal so dreckige Füße bekommen. Aber auch dafür hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz bezahlt. Wir dürfen alles zu jeder Zeit beim Kreuz ablegen und immer wieder die Reinigung durch Jesus Christus für uns annehmen. Heute feiern wir, dass Gott für uns handelt. Nicht wir sind es, die den ersten Schritt auf Gott zugemacht haben oder zumachen und uns seine Liebe verdienen, weil wir so gute, perfekte Menschen sind, sondern er ist es, der zuerst an und für uns handelt. Er dient ohne Gegenleistung und aus tiefstem Herzen. Er liebt bis zuletzt. Ihm ist die Gemeinschaft mit uns mehr wert als sein eigenes Leben. Jesus wäscht uns die Füße, damit wir frei in der Gegenwart Gottes leben können. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, dass du an und für uns handelst. Obwohl wir es nicht verdient haben. Wir können es uns gar nicht verdienen, es ist ein Geschenk von dir. Danke, dass du dazu bereit bist, dein eigenes Leben zu geben. All dein himmlischen Reichtum, all deine Würde auf die Seite zu legen und ans Kreuz zu gehen. Für mich, für uns, für jeden Einzelnen. Danke für das riesige Geschenk, das wir hier annehmen dürfen. Obwohl wir mit leeren Händen einfach vor dich kommen und wir können dir nichts zurückgeben. Danke für deine Liebe, deine Güte und deine Treue, die sich am Kreuz zeigt. Amen.